Markus Garvey und die Kraft der Worte. Kapitel 1: Der neugierige Junge aus St. Anne's Bay. In einem kleinen bunten Haus in St. Anne's Bay auf der wunderschönen Insel Jamaika, wo die Sonne golden auf türkisblaues Meer trifft und der Duft von reifen Mangos die Luft erfüllt, begann die Geschichte eines ganz besonderen Jungen. Sein Name war Markus Mosiah Garvey und er erblickte am 17. August 1887 das Licht der Welt. Markus war von Anfang an ein aufgewecktes Kind mit großen neugierigen Augen, die alles um ihn herum aufsaugten wie ein Schwamm. Seine Eltern, Papa Garvey und Mama Sarah, waren einfache, aber stolze Leute. Sein Vater, ein Maurer, brachte Markus schon früh bei, dass harte Arbeit und Würde Hand in Hand gehen. »Mein Sohn«, sagte Papa Garvey oft, während er Stein auf Stein setzte, »egal was du tust, tu es mit all deiner Kraft und all deinem Herzen.« Diese Worte prägten sich tief in Markus' junges Gemüt ein. Die kleine Holzhütte der Garveys war zwar bescheiden, aber erfüllt von Liebe und Lachen. Markus liebte es, seiner Mutter Sarah zuzuhören, wenn sie abends Geschichten erzählte. Ihre Stimme, sanft wie eine tropische Brise, malte Bilder von fernen Ländern und mutigen Helden in seine Fantasie. Schon als kleiner Junge zeigte Markus eine besondere Vorliebe für Bücher. In der Dorfschule war er immer der Erste, der die Hand hob, wenn die Lehrerin eine Frage stellte. Seine Augen leuchteten vor Begeisterung, wann immer er etwas Neues lernte. Eines Tages, als Markus gerade 8 Jahre alt war, schenkte ihm sein Vater ein altes, abgegriffenes Buch über die Geschichte Afrikas. »Das ist unsere Geschichte, Markus«, sagte er mit ernster Stimme. »Lies sie, versteh sie und sei stolz darauf.« Markus verschlang das Buch in wenigen Tagen. Er las von mächtigen Königreichen, weisen Herrschern und mutigen Kriegern. Mit jedem Wort wuchs sein Stolz auf seine Herkunft. Er begann, Fragen zu stellen, viele Fragen. »Warum wissen so wenige Menschen von diesen großartigen Geschichten?«, fragte er seine Eltern. »Warum sehen wir in den Schulbüchern keine Helden, die so aussehen wie wir?« Seine Eltern tauschten einen bedeutungsvollen Blick aus. »Das, mein Sohn«, sagte seine Mutter sanft, »ist eine Frage, die du vielleicht eines Tages beantworten wirst.« Von da an war Markus wie verwandelt. Er verbrachte jede freie Minute in der kleinen Dorfbibliothek, las alles, was er in die Finger bekommen konnte, Geschichtsbücher, Gedichte, Zeitungen aus fernen Ländern und vieles mehr. Die anderen Kinder neckten ihn manchmal und nannten ihn Bücherwurm. Aber Markus ließ sich nicht entmutigen. Eines Tages, dachte er bei sich, werde ich all dieses Wissen nutzen, um etwas Großes zu tun. Als Markus 10 Jahre alt war, hörte er zum ersten Mal von einem Mann namens Booker T. Washington, einem ehemaligen Versklavten, der zu einem großen Lehrer und Anführer geworden war. Diese Geschichte faszinierte den jungen Markus. Er dachte, wenn er das geschafft hat, was kann ich dann erst alles erreichen? So wuchs Markus heran mit dem Kopf voller Träume und dem Herz voller Hoffnung. Er wusste noch nicht, welche Abenteuer und Herausforderungen vor ihm lagen, aber eines war sicher. Dieser neugierige Junge aus St. Anne's Bay war bereit, die Welt zu verändern. Als die Nacht hereinbrach, kniete Markus am offenen Fenster seiner kleinen Kammer. Statt wie die anderen Kinder zu schlafen, beobachtete er die Lichter der Fischerboote, die wie schwimmende Sterne auf dem dunklen Wasser tanzten. Er dachte an die Geschichten über Afrika, die er gelesen hatte. Über Königreiche, die größer waren als ganz England. Über Bibliotheken voller Wissen in Timbuktu. Und über Handelswege, die Kontinente verbanden. Eines Tages, flüsterte er in die Nachtluft, werde ich diese Geschichten allen erzählen, damit jedes Kind weiß, woher es kommt. Er griff nach seinem abgegriffenen Buch über afrikanische Geschichte und presste es an sein Herz, nicht ahnend, dass seine kindlichen Worte eine Prophezeiung waren, die Millionen Menschen auf der ganzen Welt inspirieren würde. Kapitel 2: Die Kraft der Worte. Als Markus älter wurde, entdeckte er etwas ganz Besonderes: die magische Kraft der Worte. Es begann an einem schwülen Nachmittag in der Druckerei seines Onkels in St. Anne's Bay, wo der frische Duft von Druckerschwärze die Luft erfüllte. »Siehst du diese Maschine, Markus?«, fragte sein Onkel und deutete auf die große Druckerpresse. »Weißt du, was Frederick Douglass, ein ehemaliger Sklave in Amerika, einmal sagte? Einmal die Bedeutung des geschriebenen Wortes erlernt, war ich für immer frei. Diese Maschine hier ist mächtiger als jede Waffe.« Markus' Finger zitterten vor Aufregung, als sein Onkel ihm erlaubte, die metallenen Buchstaben zu berühren. Der scharfe Geruch von Druckerschwärze füllte seine Lungen. »Heute drucken wir eine Nachricht über die neuen Kolonialgesetze«, erklärte sein Onkel mit gesenkter Stimme. »Morgen werden 1000 Menschen sie lesen und verstehen, was wirklich geschieht.« In diesem Moment verstand Markus etwas Grundlegendes. Wissen, das geteilt wird, kann Menschen verändern. und veränderte Menschen können die Welt verändern. Seine Finger umklammerten den kleinen Metallbuchstaben F für Freiheit, als wäre es ein kostbarer Schatz. Buchstaben sind wie kleine Soldaten, erklärte sein Onkel lächelnd. Jeder einzelne ist wichtig und zusammen können sie eine ganze Armee von Ideen bilden. In der Druckerei lernte Markus auch die Macht der Zeitungen kennen. Er las von Ereignissen aus der ganzen Welt und begann zu verstehen, dass Worte Menschen zusammenbringen oder trennen konnten. Eines Tages, als Markus 14 war, hielt er seine erste kleine Rede vor seiner Schulklasse. Seine Knie zitterten, aber seine Stimme war klar und stark wie eine Morgenglocke. Er sprach über die Geschichte Afrikas, über stolze Königreiche und weise Herrscher. Seine Mitschüler, die sonst oft unruhig waren, hörten gebannt zu. Wisst ihr, sagte er, unsere Vorfahren waren Könige und Königinnen. Sie bauten große Städte und schufen wunderbare Kunstwerke. Diese Geschichten sind Teil von uns, auch wenn sie in unseren Schulbüchern fehlen. Nach seiner Rede kamen viele Mitschüler zu ihm und wollten mehr hören. Markus spürte zum ersten Mal, wie Worte Menschen berühren und verändern konnten. In dieser Zeit begann Markus auch ein Tagebuch zu führen. Er schrieb darin seine Gedanken und Träume auf. Eines Tages werde ich Worte finden, die stark genug sind, um Menschen aufzuwecken. Worte, die ihnen zeigen, wie wertvoll sie sind. Seine Lehrerin, Miss Benjamin, erkannte sein Talent und schenkte ihm ein besonderes Buch über große Redner der Geschichte. Markus, sagte sie, deine Worte haben Kraft. Nutze sie weise. Markus lernte auch die schmerzhafte Seite von Worten kennen. Er hörte gemeine Bemerkungen und verletzende Ausdrücke, die Menschen wegen ihrer Hautfarbe verwendeten. Aber anstatt bitter zu werden, beschloss er, seine eigenen Worte wie ein Schild und ein Schwert zu benutzen, um zu schützen und zu kämpfen, aber nie um zu verletzen. Er begann, kleine Geschichten zu schreiben und sie seinen Geschwistern vorzulesen. Geschichten über mutige Kinder, die ihre Träume verfolgten, über die Schönheit Afrikas und über die Kraft der Gemeinschaft. Abends, wenn die Sonne unterging und die Glühwürmchen zu tanzen begannen, versammelte sich oft eine kleine Gruppe von Nachbarskindern um Markus. Sie lauschten seinen Geschichten und seinen Träumen von einer Welt, in der alle Menschen mit Respekt behandelt wurden. Worte, sagte Markus oft, sind wie Sterne am Himmel. Sie können uns den Weg leuchten, wenn es dunkel ist. Und so wuchs Markus' Verständnis für die Kraft der Sprache. Er lernte, dass Worte Brücken bauen konnten zwischen Menschen, dass sie Hoffnung geben und Veränderung bewirken konnten. Diese Erkenntnis würde sein ganzes Leben prägen und ihn zu einem der einflussreichsten Redner seiner Zeit machen. Als die Sterne am jamaikanischen Nachthimmel funkelten, träumte der junge Markus von den vielen Menschen, die er eines Tages mit seinen Worten erreichen würde. Er wusste noch nicht, dass seine Stimme einmal um die ganze Welt hallen würde. Kapitel 3: Eine Reise in die weite Welt. Liebste Mama und Papa, die Sonne geht gerade über Costa Rica auf und ich denke an unseren Mangobaum zu Hause. So begann der erste Brief, den Markus an seine Familie schrieb. Er saß auf einer kleinen Holzkiste am Hafen von Puerto Limón. Das Meer glitzerte vor ihm wie 1000 Diamanten. Seine Finger zitterten leicht, als er die Worte zu Papier brachte. Die Reise hierher war aufregend. Stellt euch vor, ich habe Menschen aus allen Teilen der Welt kennengelernt. Ein alter Seemann aus Haiti erzählte mir Geschichten von einem Land in Afrika namens Äthiopien, das niemals kolonialisiert wurde. Seine Augen leuchteten, als er von der Stärke und dem Stolz der Menschen dort sprach. Seine Mutter Sarah las den Brief den anderen Geschwistern beim Abendessen vor. Sie alle vermissten Markus, aber sie wussten, dass sein Herz ihn in die Welt hinauszog. 2 Wochen später kam der nächste Brief. Liebe Familie, heute habe ich etwas Erstaunliches erlebt. In der Hafenstadt arbeiten Menschen aus der ganzen Karibik zusammen, aber wisst ihr was? Viele von ihnen können ihre eigene Geschichte nicht lesen oder schreiben. Ich habe begonnen, ihnen nach der Arbeit Unterricht zu geben. Ihre Dankbarkeit rührt mich zu Tränen. Seine Schwester Pearl bewahrte jeden Brief sorgfältig in einer kleinen Holzschatulle auf. Sie spürte, dass diese Worte eines Tages sehr wichtig sein würden. Der dritte Brief kam aus Panama, doch diesmal war er anders. Nicht auf feinem Papier geschrieben, sondern auf der Rückseite eines Arbeitszeitplans, die Tinte an manchen Stellen verschmiert von Regentropfen. Liebste Familie, was ich hier am Panama-Kanal sehe, verändert mich für immer. Die Arbeiter müssen sehr hart arbeiten, oft bei großer Hitze oder starkem Regen. Viele werden krank und kaum jemand kümmert sich um sie. Gestern brach ein Mann zusammen direkt vor meinen Augen. Als ich ihm half, flüsterte er, mein Sohn in Kingston soll nie erfahren müssen, wie es ist, nur als Werkzeug gesehen zu werden. Diese Worte brennen in meinem Herzen. Aber hier geschieht auch etwas Erstaunliches. Die Arbeiter haben begonnen, sich zu organisieren. Sie treffen sich heimlich nach Einbruch der Dunkelheit. Sie sammeln Geld für die Familien der Verstorbenen. Sie lehren einander lesen und schreiben. Ich helfe ihnen dabei. Ich beginne zu verstehen. Unsere Stärke liegt nicht in unseren Muskeln, die diesen Kanal graben, sondern in unserer Fähigkeit, uns zusammenzuschließen und füreinander einzustehen. Seine Mutter las den Brief zweimal, dann drückte sie ihn an ihre Brust. Die Handschrift ihres Sohnes hatte sich verändert. Nicht nur fester war sie geworden, sondern auch entschlossener, als hätte jeder Buchstabe ein Gewicht bekommen, eine Bedeutung, die über bloße Worte hinausging. Der vierte Brief war anders. Mama, Papa, ich hatte einen Traum. Ich sah tausende von Menschen, die aufrecht und stolz gingen. Sie kannten ihre Geschichte, ihre Würde. Und wisst ihr was? Ich war mittendrin und half ihnen dabei, sich selbst zu erkennen. Ich weiß jetzt, was meine Aufgabe ist. Zwischen den Zeilen konnten seine Eltern die Veränderung spüren, die in ihrem Sohn vorging. Aus dem neugierigen Jungen wurde ein Mann mit einer Vision. Der letzte Brief aus dieser Zeit war kurz. Geliebte Familie, ich kehre bald zurück, aber nicht als derselbe, der ging. Die Welt ist größer, als wir denken, und gleichzeitig sind wir alle verbunden wie die Wurzeln eines riesigen Baumes. Ich habe so viel zu erzählen. Als Markus nach Jamaika zurückkehrte, war er nicht mehr der schüchterne Junge von einst. Seine Augen strahlten mit einem neuen Feuer und seine Worte hatten eine Kraft, die alle spüren konnten. Seine Schwester Pearl holte die Holzschatulle mit den Briefen hervor. Lies sie uns noch einmal vor, bat sie. Und während Markus seine eigenen Worte las, wurde ihm klar, dass diese Reise nur der Anfang war. Ein Anfang von etwas viel Größerem, das noch kommen sollte. Die Sonne ging über St. Anne's Bay unter und die Familie Garvey saß zusammen, lauschte den Geschichten von fernen Ländern und spürte, dass ihr Markus ausgesandt worden war, um etwas Besonderes zu vollbringen. Kapitel 4 – Der Traum von Einheit. In einem schwach beleuchteten Kellerraum in Harlem flackerten Kerzen an den Wänden. Der süßliche Duft von Petroleum vermischte sich mit dem Geruch alter Holzdielen. Fünf Menschen saßen um einen wackeligen Tisch, ihre Gesichter im Halbdunkel verborgen. Markus Garvey stand auf und legte behutsam ein in Leder gebundenes Notizbuch auf den Tisch. Brüder und Schwestern, begann Markus, seine Stimme zunächst leise, dann zunehmend kraftvoller. Wir sind heute hier, weil die Welt uns glauben machen will, dass wir weniger wert sind. Dass unsere Geschichte mit der Sklaverei begann. Dass wir dankbar sein sollten für die Krummen vom Tisch der Macht. Er hielt inne und blickte in die Gesichter um ihn herum. Ein Hafenarbeiter mit vernarbten Händen, eine Wäscherin mit müden Augen, ein junger Student mit brennendem Blick. Aber ich sage euch, bevor sie uns in Ketten legten, waren wir Könige und Königinnen. Bevor sie unsere Namen stahlen, hatten wir Dynastien. Bevor sie unsere Sprachen verboten, schufen wir Poesie. Plötzlich knarrten die Stufen zur Kellertür. Alle erstarrten. Amy Jacques, eine junge Journalistin mit scharfem Verstand, löschte blitzschnell ihre Kerze. Die Schritte kamen näher. Ein Klopfen. Dreimal kurz, einmal lang. Das vereinbarte Zeichen. Es ist San Sebastian, flüsterte Markus, mit den Neuigkeiten aus Trinidad. Die Tür öffnete sich und ein großer Mann trat ein, sein Gesicht gezeichnet von einer frischen Narbe über der Augenbraue. Sie haben unsere Versammlung in Port of Spain aufgelöst, berichtete er atemlos. Drei verhaftet, aber 100 neue Mitglieder haben sich noch am selben Abend angeschlossen. Sie können unsere Körper einsperren, aber nicht unsere Ideen. Ein elektrisches Raunen ging durch den Raum. Was hier begann, war mehr als eine Organisation. Es war der Funke einer Bewegung, die bald die ganze Welt erfassen würde. Markus nickte anerkennend und fuhr fort. Was wir heute Nacht beginnen, wird die Universal Negro Improvement Association heißen. UNIA. Eine Bewegung für alle Menschen afrikanischer Abstammung, egal wo sie leben. Amy machte sich hastig Notizen im Schein ihrer wieder entzündeten Kerze. Aber Markus wandte sie ein. Wie sollen wir das schaffen? Wir sind nur zu sechst. Ein verschmitztes Lächeln huschte über Markus' Gesicht. Erinnert ihr euch an die Geschichte vom kleinen Senfkorn in der Bibel? Aus ihm wächst ein mächtiger Baum. Wieder Schritte auf der Treppe. Diesmal schwere autoritäre Schritte. Die Gruppe erstarrte erneut. Schnell, zischte San Sebastian. Die Hintertür. Aber Markus blieb ruhig stehen. Nein, sagte er fest. Wir verstecken uns nicht. Wir haben nichts Falsches getan. Die Tür flog auf. Ein Polizist stand im Rahmen. Seine Taschenlampe blendete die Anwesenden. Was geht hier vor? Markus trat vor. Sir, wir sind eine Bildungsgruppe. Wir lernen gemeinsam über Geschichte und Kultur. Der Polizist leuchtete misstrauisch in die Runde, sah die Bücher, die Notizblöcke. Nach einem langen Moment brummte er etwas und ging wieder. Als seine Schritte verhallt waren, atmeten alle erleichtert auf. Seht ihr, sagte Markus, das war unsere erste Prüfung und wir sind standhaft geblieben. In den folgenden Wochen trafen sie sich regelmäßig. Aus 6 wurden 12, aus 12 wurden 30. Jedes Mal brachte jemand neue Interessierte mit. Markus entwickelte einen Plan. Wir brauchen eine Zeitung, erklärte er eines Abends. Eine Stimme, die unsere Botschaft verbreitet. Amy, die Journalistin, strahlte. Endlich konnte sie ihr Talent sinnvoll einsetzen. Eines Tages kam San Sebastian aufgeregt in den Keller gestürmt. Markus, pass auf! Ich habe gehört, wie zwei Männer über einen Spitzel in unserer Gruppe sprachen. Die Nachricht verbreitete Unruhe. Wer könnte es sein? Misstrauen drohte, die junge Bewegung zu spalten. Markus blieb wieder ruhig. Lasst den Spitzel kommen, sagte er. Er wird nichts finden außer Menschen, die sich gegenseitig helfen und ihre Geschichte lernen. Unsere Stärke liegt in unserer Offenheit. Der Höhepunkt kam, als sie ihre erste öffentliche Versammlung planten. Sie mieteten eine kleine Halle. Viele fragten sich, ob überhaupt jemand kommen würde. Am Abend der Versammlung strömten die Menschen herein. Die Halle war überfüllt. Markus trat ans Rednerpult, blickte in die erwartungsvollen Gesichter und begann zu sprechen. Heute Abend beginnt etwas Neues. Wir sind wie die Äste eines großen Baumes, verbunden durch unsere Wurzeln. Gemeinsam werden wir wachsen, gemeinsam werden wir stark sein. Die Menschen jubelten. In dieser Nacht wurde aus einem Traum Wirklichkeit. Die UNIA war geboren. Später, als nur noch die Gründungsmitglieder in der leeren Halle waren, holte Markus sein altes Notizbuch hervor. Seht her, sagte er und zeigte auf die erste Seite. Dort stand in einer sauberen Handschrift, aus kleinen Samen wachsen mächtige Bäume. Amy lächelte, und unser Baum, sagte sie, hat gerade erst zu wachsen begonnen. Kapitel 5 Der schwarze Stern leuchtet. Die Morgensonne warf lange Schatten über die New Yorker Hafendocks, als Marcus Garvey dort stand und die gewaltigen Schiffe beobachtete. Dampfer um Dampfer glitt majestätisch durch das Hafenbecken. Der salzige Meereswind trug das Kreischen der Möwen und die Rufe der Hafenarbeiter zu ihm herüber. Er schloss die Augen und war plötzlich wieder der kleine Junge aus St. Anne's Bay, der am Strand stand und von großen Schiffen träumte. Damals hatte seine Großmutter ihm eine Geschichte erzählt. Weißt du, Markus, unsere Vorfahren in Afrika waren wahre Meister des Schiffbaus. Vor mehr als 4500 Jahren baute der mächtige Pharao Khufu ein Schiff von solcher Pracht und Größe, dass es selbst heute noch die Menschen in Staunen versetzt. Es war über 43 Meter lang, mehr als doppelt so groß wie die Santa Maria, mit der die Europäer später Amerika entdeckten. Die alten Ägypter bauten es so perfekt, dass es heute noch segeln könnte, wenn man es zu Wasser ließ. Ein wahres Meisterwerk der Handwerkskunst. Ein lautes Schiffshorn riss ihn aus seinen Erinnerungen. Markus öffnete die Augen und zog ein zerknittertes Stück Papier aus seiner Tasche. Darauf stand eine astronomische Zahl. $500.000. Der Preis für ein eigenes Schiff. Unmöglich, hatten die Banker gelacht, als er um einen Kredit bat. Ein Schiff? Für Ihre Leute? Seien Sie vernünftig, Mr. Garvey. Aber Markus hatte einen Plan. Am nächsten Abend stand er vor einer überfüllten UNIA-Versammlung. Brüder und Schwestern, seine Stimme hallte durch den Saal. Wie lange wollen wir noch auf fremden Schiffen reisen? Wann werden wir unsere eigene Flagge auf den Weltmeeren wehen sehen? Eine alte Frau in der ersten Reihe stand auf. Mit zitternden Händen öffnete sie ihre abgenutzte Handtasche und legte einen Dollar auf den Tisch. Es ist nicht viel, sagte sie leise, aber es ist ein Anfang. Was dann geschah, war wie ein Wunder. Einer nach dem anderen trat vor. Arbeiter brachten ihre Wochenlöhne, Kinder ihre Spardosen, Familien ihre Ersparnisse. Eines Tages erschien ein mysteriöser Mann in feinem Anzug im UNIA-Büro. »Mr. Garvey«, sagte er, »ich habe von Ihrem Traum gehört. Ich möchte anonym bleiben, aber hier ist ein Scheck über $50.000.« Die Nachricht von der Black Star Line verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Doch nicht alle waren begeistert. Eines Nachts fand Markus die Bürotür aufgebrochen und wichtige Dokumente gestohlen. »Sie versuchen uns zu stoppen«, sagte Amy Jacques, seine engste Vertraute. »Was sollen wir tun?« Markus lächelte. »Wir machen weiter. Jeder Widerstand macht uns nur stärker.« Dann kam der große Tag. Markus stand am Pier, das Meeresrauschen in seinen Ohren, und betrachtete die Frederick Douglass, das erste Schiff der Black Star Line. Es war nicht das größte oder neueste Schiff im Hafen, aber es war ihres, finanziert von tausenden einfachen schwarzen Männern und Frauen, die ihre hart verdienten Dollar investiert hatten, nicht nur in ein Schiff, sondern in ein Symbol. »Weißt du, was dieses Schiff wirklich bedeutet?«, fragte Markus einen kleinen Jungen, der staunend neben ihm stand. Der Junge schüttelte den Kopf. Seit 400 Jahren brachten Schiffe unser Volk in Ketten über dieses Meer. Heute, zum ersten Mal, segelt ein Schiff unter unserer eigenen Flagge mit unserer eigenen Besatzung zu unseren eigenen Bedingungen. Markus zeigte auf die rote Flagge mit dem schwarzen Stern, die stolz im Wind flatterte. Dieser Stern steht für die 5 Kontinente, auf denen unser Volk lebt. Er erinnert uns daran, dass wir überall auf der Welt Brüder und Schwestern haben. Der Junge berührte ehrfürchtig die Schiffswand. Wird es nach Afrika fahren? Ja, antwortete Markus mit einem Lächeln. Es wird Waren transportieren, Briefe, Ideen und vielleicht eines Tages Menschen, die nach Hause zurückkehren möchten. Nach Hause? Fragte der Junge verwundert. Afrika ist nicht nur ein Ort auf der Landkarte, erklärte Markus sanft. Es ist der Ursprung der Menschheit, die Wiege der Zivilisation. Es ist ein Ort der Würde und des Stolzes. Und dieses Schiff hier ist der erste Schritt auf unserem Weg dorthin. Als das Schiff ablegte, erklang ein gewaltiger Jubel. Menschen weinten, umarmten sich und tanzten. Die Schiffssirene heulte 3-mal. Der schwarze Stern hatte begonnen zu leuchten. Später am Abend stand Markus wieder alleine am Pier. Das Schiff war längst am Horizont verschwunden. Er holte das alte Foto seines Vaters hervor, der als Maurer gearbeitet hatte. »Siehst du, Papa«, flüsterte er, »du hast mir beigebracht, dass man Stein für Stein baut. Heute haben wir nicht nur ein Schiff gebaut. Wir haben Hoffnung geschaffen.« Kapitel 6 – Worte, die die Welt verändern. Der große Saal der Liberty Hall war bis zum letzten Platz gefüllt. Markus Garvey stand hinter dem Vorhang und atmete tief durch. Seine Hand berührte den abgenutzten Glücksstein in seiner Tasche, ein Geschenk seiner Mutter von vor vielen Jahren. In der letzten Reihe saß ein schmächtiger Junge namens Thomas, barfuß und mit zerrissenem Hemd. Er hatte sich heimlich hereingeschlichen, angelockt von den Geschichten über den großen Redner. Als Markus die Bühne betrat, wurde es totenstill. Für einen Moment schloss er die Augen. Und plötzlich war er wieder der schüchterne Junge aus der Schulaula von St. Anne's Bay. 10 Jahre zuvor. Meine sehr verehrten. Seine Stimme zitterte. Schweiß lief ihm übers Gesicht. Die anderen Kinder kicherten. Nur seine Lehrerin, Miss Benjamin, nickte ihm ermutigend zu. Denk an die Geschichte, Markus. Lass sie durch dich sprechen. Zurück in der Gegenwart öffnete Markus die Augen. Er trat ans Rednerpult und ein erwartungsvolles Schweigen legte sich über die überfüllte Liberty Hall. Er blickte in die Gesichter vor ihm, Gesichter voller Hoffnung, Hunger nach Gerechtigkeit und Durst nach Würde. Auf meinen Reisen, begann er mit ruhiger, tiefer Stimme, habe ich unsere Leute in Ketten der Armut gesehen, in Ketten der Unwissenheit, in Ketten der Selbstzweifel. Seine Stimme wurde lauter, kraftvoller. Aber ich sage euch heute Abend, diese Ketten sind nicht aus Eisen geschmiedet, sie sind aus Lügen gemacht. Aus der Lüge, dass wir weniger wert sind. Aus der Lüge, dass unsere Haut ein Fluch ist statt ein Segen. Er schlug mit der Faust auf das Pult und die Menge zuckte zusammen. Wisst ihr, was sie fürchten? Nicht unsere Gewalt. Sie fürchten unsere Einheit. Sie fürchten den Tag, an dem wir aufstehen und sagen, wir sind 400 Millionen Mann stark. Wir sind die Nachkommen von Königen. Wir sind die Erben großer Zivilisationen und wir fordern unseren rechtmäßigen Platz in dieser Welt. In der letzten Reihe saß Thomas, barfuß und mit zerrissenem Hemd. Seine Augen weiteten sich, als Garveys Worte ihn trafen wie elektrische Schläge. Zum ersten Mal in seinem jungen Leben spürte er nicht Scham für seine dunkle Haut, sondern einen aufkeimenden Stolz. Jedes Wort Garveys schien eine neue Tür in seinem Geist zu öffnen, durch die Licht strömte. Markus' Stimme füllte nun den ganzen Saal. Erhebt eure Köpfe, steht aufrecht, die Welt wird sich verändern, weil wir sie verändern. Menschen sprangen von ihren Sitzen auf, weinten und jubelten. Thomas merkte nicht einmal, dass auch ihm Tränen über die Wangen liefen. Nach der Rede drängte sich Thomas nach vorne. Seine Stimme zitterte. »Mr. Garvey, Sir, wie haben Sie gelernt, so zu sprechen?« Markus sah den Jungen an und erkannte in ihm sich selbst. Er zog den Glücksstein aus seiner Tasche und reichte ihn Thomas. »Die Worte waren immer da, mein Junge. Sie warten in jedem von uns darauf, gehört zu werden. Komm morgen wieder. Ich werde dir zeigen, wie.« Ein Jahr später. Thomas stand auf einer kleinen Kiste in einer Straßenecke in Harlem. Seine Stimme war noch jung, aber fest. »Lasst mich euch von einem Mann erzählen, der mir beigebracht hat, dass jeder von uns eine Stimme hat.« Markus, der zufällig vorbeikam, blieb im Schatten stehen und lächelte. Der Kreis hatte sich geschlossen. In dieser Nacht schrieb er in sein Tagebuch. »Worte sind wie Samen. pflanze sie in fruchtbaren Boden, nähre sie mit Wahrheit und sie werden zu Bäumen heranwachsen, unter denen ganze Generationen Schatten finden werden. Die Liberty Hall steht noch heute. Manchmal, wenn es ganz still ist, kann man die Echos jener kraftvollen Worte hören, die die Welt veränderten. Ein Wort nach dem anderen. Kapitel 7. Ein Brief an die Zukunft. Eines Abends, als die Sonne golden über Harlem unterging, setzte sich Marcus Garvey an seinen alten Holzschreibtisch. Er nahm sein schönstes Briefpapier, tauchte seine Lieblingsfeder in die Tinte und begann zu schreiben. Meine lieben Kinder der Zukunft, wenn diese Worte euch erreichen, bin ich vielleicht nur noch ein Name in euren Geschichtsbüchern. Aber meine Botschaft ist zeitlos wie die Sterne am Himmel. Ich schreibe euch aus einer Zeit großer Kämpfe. Einer Zeit, in der schwarzen Kindern gelehrt wird, ihre eigene Schönheit zu bezweifeln. Einer Zeit, in der unsere Geschichte ausgelöscht und unsere Beiträge zur Welt verschwiegen werden. Aber ihr, meine Kinder, lebt hoffentlich in einer anderen Zeit. Einer Zeit, in der ihr die Wahrheit kennt, dass Afrika die Wiege der Menschheit ist, dass eure Vorfahren Mathematik erfanden, als Europa noch in Höhlen lebte, dass schwarze Hände die ersten Pyramiden bauten, die ersten Universitäten gründeten und die ersten chirurgischen Eingriffe durchführten. Wisst ihr, warum diese Wahrheiten so wichtig sind? Nicht aus Eitelkeit oder Stolz, sondern weil ein Kind, das seine Geschichte kennt, aufrecht geht. Ein Kind, das seine Vorfahren ehrt, fürchtet die Zukunft nicht. Als ich klein war wie ihr, stand ich oft am Hafen von St. Anne's Bay und beobachtete die großen Schiffe. Ich fragte mich, wohin gehen sie? Was liegt jenseits des Horizonts? Die Erwachsenen lachten. Markus, träum nicht so große Träume. Für Leute wie uns sind die Horizonte begrenzt. Aber ich entdeckte ein Geheimnis, das ich mit euch teilen möchte. Horizonte existieren nur in unseren Köpfen und Grenzen fallen, wenn wir gemeinsam marschieren. Ich möchte, dass ihr etwas ganz Wichtiges wisst. In jedem von euch steckt etwas ganz Besonderes. Vielleicht seid ihr gut im Geschichten erzählen wie ich. Oder ihr könnt wunderschön singen. Oder ihr habt ein Herz, das andere Menschen glücklich macht. Was immer es ist, das ist eure Magie. Wenn ihr in den Spiegel schaut, dann seht ihr vielleicht nur ein gewöhnliches Kind. Aber ich sehe mehr. Ich sehe kleine Königinnen und Könige. Ich sehe Träumer und Entdecker. Ich sehe Kinder, die eines Tages die Welt ein bisschen besser machen werden. Manchmal wird es schwer sein. Manchmal werdet ihr stolpern und fallen. Das ist nicht schlimm. Wisst ihr was? Auch ich bin oft hingefallen. Aber jedes Mal bin ich wieder aufgestanden, habe meine Krone gerichtet und bin weitergegangen. Hier ist mein Geschenk an euch. Drei kleine Geheimnisse, die mir geholfen haben. Erstens, seid stolz auf, wer ihr seid. Zweitens, helft anderen, ihre Träume zu finden. Und drittens, gebt niemals, niemals, niemals auf. Und jetzt habe ich eine Aufgabe für euch. Schließt eure Augen. Stellt euch vor, wie ihr die Welt ein kleines bisschen besser macht. Was seht ihr? Das ist euer Traum. Haltet ihn fest. Denkt immer daran, ihr seid wie kleine Sterne am Himmel. Jeder von euch leuchtet auf seine eigene besondere Art und zusammen macht ihr die Nacht hell und wunderschön. Mit all meiner Hoffnung und Liebe, euer Freund Markus. Als Markus den Brief beendete, tanzten die letzten Sonnenstrahlen durch sein Fenster. Er faltete das Papier sorgfältig und lächelte. Er wusste, dass seine Worte weiterleben würden. In den Herzen aller Kinder, die von einer besseren Welt träumen. Und wenn ihr heute Abend ins Bett geht, denkt daran. Auch ihr seid Teil dieser Geschichte. Auch ihr könnt die Welt ein bisschen besser machen. Denn Markus' Traum lebt in jedem von euch weiter. Gute Nacht, kleine Träumer. Mögen eure Sterne hell leuchten.